Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen auf der Zielgeraden der 78. Filmfestspiele von Cannes, wo Filmschaffende in den letzten 12 Tagen mehr oder weniger direkt zu allen möglichen Themen Stellung genommen haben.
My wife said, Spike, be very careful what you say.
Spike Lees Frau hat ihn gewarnt, vorsichtig zu sein, was er hier in Cannes sagt. Heute Abend gibt es die große Abschlussgala mit der goldenen und den silbernen Palmen, aber einige Palmen sind schon vergeben.
And we have something special to give you, Mr. Denzel Washington.
Which is the Palme d'Or d'honneur pour Denzel Washington.
Das Festival hat Schauspieler Denzel Washington überrascht und ihm vor einigen Tagen eine Ehrenpalme überreicht. Was das für eine Festivalausgabe war, wir ziehen hier Bilanz. Wir senden hier aus dem Studio von Radio France, das tief unten im Kellergeschoss des Festival Palais in Cannes liegt. Und es ist eine gute Nachricht, dass wir senden, denn in ganz Cannes und der Umgebung gibt es seit Stunden einen riesigen Stromausfall. Ich saß gerade noch im Kino, als um 10.15 Uhr plötzlich der Film stoppte. Alle warteten, dachten, es geht dann wieder gleich los. Aber irgendwann wurde das Kino geräumt. Da wurde klar, nee, das ist was Größeres. 4 Stunden ist es jetzt her. Es gibt noch immer keinen Strom. Inzwischen gibt es die Nachricht, dass der Stromausfall durch ein Feuer in einem Umspannwerk verursacht wurde. Ein Strommast wurde abgesägt. Das war Brandstiftung. Vermutet man, ist man sich relativ sicher. Es gab eine Pressemitteilung inzwischen vom Festival, dass die Preisverleihung heute Abend aber nicht betroffen ist. Alles findet statt wie geplant, denn hier im Festival Palais gibt es eine eigene Stromversorgung und deswegen sitze ich hier mit meinen beiden Kolleginnen Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Hallo ihr beiden.
Hallo, hallo.
Jetzt will ich natürlich wissen, wo ihr wart, als der Strom ausging und wie es sich irgendwie anfühlt für euch, also wenn stundenlang die Lichter aus sind, auch am helllichten Tage.
Ja, ich war im Café und war ganz enttäuscht, dass ich keinen Kaffee bestellen konnte, weil die Kaffeemaschine eben nicht ging. Und dann dachte ich, ach, das betrifft vielleicht nur dieses Café und mehr habe ich das ganze Ausmaß mitbekommen. Und dann haben wir schnell noch viel Brot gekauft für heute Abend und Kerzen.
Ja, ich war in der Festivalwohnung. Ich dachte, das betrifft nur mich. Ich dachte nicht, dass das die ganze Gegend betrifft. Was ich jetzt spannend finde, wir sind so auf der Insel des Lichts. Um uns ist es dunkel. Ne? Das ist eine schöne Metapher auf das Kino irgendwie. Und traurig ist es aber für die Gäste und die Stars für heute Abend, weil ich höre, auch in den Luxushotels ist natürlich kein Strom da. Sprich, Frisuren können nicht gemacht werden. Es gibt nur kaltes Wasser. Wer weiß, was wir heute Abend auf der Bühne für Styles sehen werden. Auch Make-up schminkt sich schlecht im Dunkeln. Ne?
Ja, es ist irgendwie eine merkwürdige Koinzidenz. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie ein Film. Es vermischt sich alles so ein bisschen, oder? Also inwieweit, man kann jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber inwieweit passt das zu den Bildern, die wir auch so auf der Leinwand gesehen haben?
Na gut, es war schon ein politisiertes Festival. Es gab viele Filme, die sich mit Diktaturen und deren Mechanismen beschäftigt haben. Aber es gab jetzt nicht den Katastrophenfilm, in dem ich mich dann direkt rein fantasiert habe. Also deshalb finde ich die Filme und das, was jetzt hier ist, würde ich doch noch immer eher getrennt sehen.
Ja, das ist ein Unfall von außen, der uns aus unserem Kinoschlaf sehr unsanft geweckt hat heute.
Ja, lasst uns zu den Filmen kommen. Von keinen heißt es gerne, hier laufen die Filme, die das Kino neu erfinden. Kann man das über diesen Jahrgang sagen, eurer Meinung nach?
Also ich finde, es war schon ein bisschen anderer Jahrgang. Also häufig haben wir doch hier gesessen und gesagt, ja, boah, die Stammgäste waren wieder da, die hatten einen neuen Film. Mal haben sie geliefert, mal haben sie nicht geliefert. Und ich fand, es war schon ein jüngerer Wettbewerb, also auch schon vom Altersdurchschnitt. Und das hat man einfach gespürt, dass es schon andere Erzählungen, andere Geschichten noch gab, dass man auch vielleicht nicht immer gelungen, richtig so ein bisschen auch filmsprachlich rumexperimentiert hat. Also, dass man auch versucht hat, mit Genre vielleicht sich der Politik anzunähern. Also ich fühle mich ganz gut bedient. So.
Ja, es gab jetzt nicht so diesen Überfliegermoment, wo wir alle rauskamen und gesagt haben, das ist es jetzt. Ne? Das große Innovationskino gab es für mich zumindest nicht, was nicht schlimm ist. Ich hatte das Gefühl, dass sich viele Filme wirklich mit Stimmungen und Statements auch mit der Gegenwart beschäftigen. Vielleicht ist es noch nicht die Zeit fürs Kino, jetzt wieder sich selbst zu revolutionieren. Da war das Kino auch wieder irgendwie ein Kind seiner Zeit und trotzdem habe ich viele Filme in den letzten Tagen gesehen, die was mit mir gemacht haben, die mich angeregt haben zu diskutieren mit euch. Also es war schon ein anständiges Festival.
Also ich höre irgendwie so, ihr anständig ist es denn, es kann, von dem man ja so viel erwartet hat, mit diesem Line-Up, was es dieses Jahr gab, seinem Ruf gerecht geworden, als wichtigstes, einflussreichstes Filmfestival der Welt?
Das würde ich schon sagen, also gerade auch markttechnisch. Also am Anfang habe ich gehört, oh, der Markt läuft nicht ganz so gut, aber dann hat er doch Fahrt aufgenommen und viele Filme aus dem Wettbewerb wurden auch verkauft. Also das sind Sachen, die man zum Beispiel von Berlin nicht so mitbekommen hat. Da sind sicher die Hälfte der Filme der Berlinale vom Wettbewerb hat noch keinen deutschen Verleih. Und das ist hier schon auf alle Fälle anders. Also wir können davon ausgehen, von den 22 Titeln, die wir hier im Wettbewerb gesehen haben, werden sicher 18 auf alle Fälle auch in Deutschland laufen. Und die anderen 4 haben es nicht verdient.
Ja. Über den Markt sprechen wir gleich nochmal. Da haben wir einen Experten, der schon hier interessiert zuhört.
Ich wollte nur sagen, dass man natürlich die Relevanz dieses Festivals jeden Tag merkt, weil man hier durch die Straßen nicht durchkommt. Es sind ja Massen an Leuten da. Ich muss anstehen. Die Kinos sind bis auf den letzten Sitz gefüllt. Wenn du ein Ticket willst, hast du eine Minute Zeit zwischen 7 und 7.01, um ein Ticket dir zu buchen. Sonst sind alle Vorstellungen ausverkauft. Also hier ist eine Relevanz. Und ich glaube, die Filme, die hier gezeigt werden, die wollen diese Palme auf ihrem Plakat haben, weil sie wissen, mit diesem Stempel können sie die Welt bereisen, können diesen Film an möglichst viele Leute bringen. Und das zeigt ja wieder die Relevanz für Wirtschaft, aber auch für die Kreativen.
Es hat sich ja auch die Politik nicht nur auf die Leinwände geschlichen, sondern auch in das Festival selber. Es gibt einen aktuellen Artikel im Branchenmagazin Screen International. Da hat der Europäische Festivalverband FIAPF nochmal die künstlerische und operative Unabhängigkeit von Festivals betont, verbunden mit dem Appell, die Politik solle sich nicht ins Programm regieren. Ganz konkret ging es um die Berlinale und die Drohung, dass es finanzielle Konsequenzen haben könne, wenn es dort erneut zu antisemitischen Äußerungen kommt. Wie habt ihr die Diskussion und die politische Stimmung hier in Cannes erlebt?
Also ich würde jetzt sagen, es hat jetzt meinen konkreten Alltag nicht bestimmt. Da würde ich jetzt lügen. Ich habe das nicht jetzt jeden Tag empfunden. Ich habe jetzt schon in der Stadt Plakate gesehen, dass der rote Teppich mit dem Blut von Gaza getränkt ist. Das war hier schon irgendwie präsent. Aber auf der Leinwand war der Gaza-Krieg natürlich ein großes Thema, auch von der Sicht aus Israel. Es gab hier den Film Yes von Nada Fablit, wo es darum geht, wie sich Künstler verhalten, für die Staatspropaganda arbeiten nach dem 7. Oktober. Da sind schon Positionen und Statements und da wurde schon auch diskutiert. Es hat sich aber jetzt nicht über dieses Festival gelegt und dennoch habe ich das Gefühl, dass alle Festivals sich mit dieser Zuspitzung der Weltlage, mit auch den Zuspitzungen, wie wir miteinander diskutieren, auseinandersetzen müssen. Man kann die Mauer nicht allzu hoch ziehen, habe ich das Gefühl.
Ja, und um das noch kurz zu beenden, ich finde, die Leinwand sollte ein Ort ohne Grenzen sein. Also man soll sich hier ja auch mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen, auch wenn die radikal sind, weil man kann ja danach auch drüber reden. Also ich finde, Film ist auch immer ein Angebot zu Diskussion. Und das von vornherein eben abzuschieben und nicht mehr möglich zu machen, was sehen wir denn dann hier noch? Bunte Komödien oder Melodramen? Was weiß ich nicht.
Habt ihr denn das Gefühl, Cannes hat sich diesbezüglich ein bisschen geöffnet, gerade im Vergleich zu letztem Jahr, wo die Politik so massiv rausgehalten werden sollte? Und in diesem Jahr war es ja schon bei der Eröffnungsveranstaltung recht politisch, wenn wir an Robert De Niro denken und seine Aufforderung, sich für die Demokratie einzusetzen. Juliette Binoche, die auf den Krieg in Gaza hingewiesen hat und die humanitäre Katastrophe. Habt ihr das Gefühl, wird etwas zugänglicher für Tagespolitik, die großen Konflikte?
Ich denke, dass die Regel von Frémaux, die er auch immer wiederholt, ist, wenn sich die Künstler hier äußern wollen, die Künstler dürfen hier alles. Sie sollen ihre Filme zeigen und können reden über was sie wollen. Cannes bietet ihnen die Fläche. Ich glaube aber trotzdem, dass das erste Jahr seit langem ist, wo ich Demonstrationen, Statements auf dem roten Teppich gar nicht gesehen habe. Da gab es ja unterschiedliche Aktionen. Ich glaube, dass man da sicherheitstechnisch nochmal vorgegangen ist. Ich glaube, das will man wirklich verlagern in Diskussionen. Man möchte dem nicht so ein bisschen die Kontrolle aus der Hand lassen.
Deshalb hat man ja vielleicht auch zu Beginn am ersten Dienstag den Ukraine-Tag organisiert, um dieses Thema einfach schon mal präsent zu haben, um eben auch zu gucken, wie kann man ukrainische Filmschaffende noch weiter unterstützen, damit sie noch ihre Bilder machen können. Also es ist ja nicht nur Filme zeigen, sondern es geht ja auch dann in Cannes immer darunter, wie geht es weiter. Und ich finde, da tut Cannes schon, was es so kann.
Das Festival in Cannes befindet sich auf der Zielgeraden. Heute Abend werden hier in Cannes die Palmen vergeben. Ein wichtiger Teil des Festivals ist aber schon am Mittwoch zu Ende gegangen, nämlich der Filmmarkt. Der Filmmarkt, das ist etwas grob gesagt der Ort, wo die Filme von heute verkauft werden und über die Filme von morgen verhandelt wird. Auf dem Markt kann man immer ganz gut ablesen, wie es der Filmbranche geht, welche Hoffnungen sie in einzelne Filme setzt, die hier in Cannes zu sehen sind. Und einer, der diesen Filmmarkt sehr genau beobachtet und den Finger quasi am Puls des Marktes hat, ist Scott Roxborough vom Branchenmagazin The Hollywood Reporter. Er ist jetzt zu uns hier ins Studio unserer Kollegen von Radio France gekommen, das direkt am Rande dessen liegt, wo tagelang sehr geschäftiges Treiben beim Filmmarkt geherrscht hat. Und das Gute ist, er spricht auch Deutsch. Hallo Scott Roxborough.
Hallo, hallo.
Ja, es war ein etwas ruckeliger Beginn, kann man sagen. US-Präsident Trump hatte nämlich eine Woche vor Festivalbeginn mal wieder für etwas Unruhe gesorgt, indem er Strafzölle auf Filme gefordert hat, die nicht in den USA produziert werden. Das war eingangs das Gesprächsthema und viele, vor allem US-Regisseure, wurden immer wieder darauf angesprochen. Auch Wes Anderson, dessen Spionage-Comedy Der phönizische Meisterstreich im Studio Babelsberg in der Nähe von Berlin entstanden ist. Und Wes Anderson sagte:
The tariff is fascinating because the 100%, the 100% tariff, I never heard of a 100% tariff before. I'm not an expert, but I feel that means he's saying he's going to take all the money. And what do we get?
Ja, 100% Strafzölle. Wes Anderson findet das spannend. Er sagt, er sei kein Finanzexperte, aber er hat den Eindruck, Trump kriegt das ganze Geld. Und was kriegen wir? Ja, Scott Roxborough, es ist innerhalb des Festivals dann etwas ruhig geworden um die Strafzölle, was Filme angeht, oder? Sind sie vom Tisch inzwischen?
Von Tisch, glaube ich, sind sie noch nicht oder nicht offiziell. Trump hat zumindest sich nicht den entsprechend geäußert. Aber stimmt, was Sie sagen. Am Anfang haben alle darüber geredet. Da hatten Angst, dass der ganze Markt kaputt gemacht werden könnte, der ganze Filmmarkt. Inzwischen hat sich ein bisschen beruhigt, weil noch nichts passiert ist. Und es ist ein bisschen zurück zum alten Geschäft gegangen. Und wir haben gesehen, dass es noch läuft, dass der Filmmarkt hier so in Gang gekommen ist und am Ende ganz ordentlich geworden ist.
Er ist in Gang gekommen, oder? Am Anfang war man so ein bisschen zurückhaltend, so war mein Eindruck mit Käufen. Die Frage ist ja immer, wer bietet wie viel für welche Filme. Da war vor ein paar Tagen noch zu lesen, es herrsche Unsicherheit, Zurückhalten auf Seiten der Verleiher. Das habe vielleicht damit zu tun, dass viele Filme, die mit Spannung erwartet wurden, die Festivalbesucher eher enttäuscht haben. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt am Ende des Festivals?
Ja, es ist irgendwie zwiegespalten, weil es gibt zwei Seiten des Marktes. Es gibt die Filme, die hier laufen, das heißt die fertige Filme, die noch Verleiher suchen. Bei diesem Geschäft ist es sehr gut gelaufen. Wir haben zuerst eine ganz große Deal gehabt für Die My Love von Lynn Ramsey, schottische Regisseurin mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Mubi ist so ein Streamingdienst, hat das für viele Territorien, inklusive der USA, für
24 Millionen Dollar
gekauft. Ziemlich gut für so einen Indie-Film. Danach kam eine ganze Reihe. Neon, eine große unabhängige Verleih in den USA, die erfolgreich die letzten 5 Palmgewinner gewählt hat, haben und das in Amerika rausgebracht haben, haben diese Woche noch 3 neue Filme gekauft von Yafa Panahi, von Oliver Lux, Sirat und von brasilianischer Film The Secret Agent. Alle mit Blick auf den Palme, dass sie denken, eine von denen wird bestimmt gewinnen und deswegen haben wir nochmal der Palmgewinner. Diese Seite des Marktes ist ziemlich gut gelaufen. Die andere Seite des Marktes ist die Zukunftsmarkt, das heißt die Filme, die noch nicht entstanden sind, aber hier Finanzierung suchen. Und auf dieser Seite ist es nicht so gut gelaufen, weil wenn man nur 6 Monate oder ein Jahr in die Zukunft blickt und in Richtung Donald Trump und seine Politik schaut, weiß man nicht genau, wie die Situation sein wird. Ob Zollen kommen, ob anderen Barrieren aufgestellt werden für Filmexporte, Importe. Und deswegen sind die Finanziers ein bisschen bisschen unsicher geworden und warten lieber und zu sehen, wie es sein wird in die kommenden Monate. Ich glaube, deswegen diese großen Finanzierungsdeals, die man oft das hier sieht, die sind entweder nicht zustande gekommen oder noch nicht annonciert und wir müssen dann warten, ein paar Monate zu sehen, wie es sich jetzt weiterentwickelt.
Betrifft es vor allem die US-amerikanischen potenziellen Produktionen oder ist das einmal quer über den Markt zu sehen, dass man eher verhalten ist, was Finanzierungen angeht?
Ja, es sind eher die amerikanische Produktionen und eher so diese größere Produktionen. Ich spreche von in den unabhängigen Markt, das heißt Filme, die ab 10, 20 Millionen Dollar kosten. Ja, die meisten europäischen Filme sind weit drunter kann man ganz einfach aus Europa finanzieren, ob die englischsprachig sind oder nicht. Und die sind nicht richtig davon betroffen, weil es eigentlich egal, ob der amerikanische Markt dazukommt oder nicht. Die sind so durchfinanziert. Aber die größere amerikanische Produktion, sage ich mal ab 20 Millionen Dollar, die brauchen Amerika, um gemacht zu werden. Und das ist das Schwierigste. Die sind die schwierigsten Filme heutzutage finanziert zu bekommen. Und jetzt ja noch unsicherer mit Blick auf Donald Trump.
Ansonsten hatte man so den Eindruck, aufsehenerregende Premieren waren in diesem Jahr auch eher selten. Also Ausnahme war sicherlich Tom Cruise mit Mission Impossible: The Final Reckoning. Also sitzt es Geld für teure Premieren auch nicht mehr so locker?
Ja, das Geld war eigentlich immer bei den großen Studios. Die geben es noch aus, wie man bei Tom Cruise und Mission Impossible gesehen hat am Anfang des Festivals. Aber wenn es kein Studiofilm ist, und dieses Jahr hatten wir eigentlich nur den einen, den Wes Anderson-Film ist zwar von Universal, aber von den unabhängigen oder kleineren Teil von Universal Focus Features finanziert. Die haben auch einige Stars rübergebracht und sind auf den roten Teppich gelaufen, aber es war nicht annähernd so groß, besonders die Partys, die normalerweise hier in Cannes stattfinden, waren nicht so groß. Und das hat mit der ganzen Industrie zu tun. Die unabhängige Filmindustrie ist nie wieder so aufgekommen seit Covid, wie sie vor die Pandemie da waren. Und die haben nicht so viel Geld zur Verfügung, um Stars hier reinzufliegen, um große Partys zu feiern. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren, auch der kleinste französische Arthouse-Film hat hier groß gefeiert und hat richtig Geld rausgeschmissen, weil die wussten, ja, wir kriegen das irgendwie zurück mit DVD-Verkäufer, mit Fernsehverkäufer und so weiter. Das gibt es nicht mehr in den Form und deswegen, ja, wird hier nicht mehr so wild gefeiert.
Gerade im letzten Jahr war ja Cannes ganz groß, was die Oscar-Filme angeht. 40% der Filme, die letztendlich Oscars bekommen haben, hatten ihre Premiere hier in Cannes. Ist da irgendwie auch schon was absehbar in diesem Jahr? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, naja, das könnte irgendwie sich hier schon in Stellung bringen?
Ja, alle gucken drauf, besonders für heute Abend. Alle gucken drauf, wer wird gewinnen. Und das wird auf jeden Fall einen Einfluss haben, weil die ganzen Verleiher, die diese Filme gekauft haben, werden ihre Oscar-Kampagne darauf basieren. Interessanterweise, weil es gab nicht so viele Filme, die alle geliebt haben. Das war mit Aurora letztes Jahr oder auch The Substance, obwohl es ein Horrorfilm war. Es hat die Horrorfilmfans so begeistert, dass alle dachten, okay, das wird irgendwie ein Kandidat sein für die Oscars und hat auch bei den Oscars auch gewonnen. Und Emilia Perez auch letztes Jahr war auch so einer, dass so viele begeistert haben, dass die dachten, okay, das hat große Chancen. Dieses Jahr sehe ich nicht so viele solcher Filme. Die My Love, den Lynn Ramsey-Film, Jennifer Lawrence wird bestimmt Chancen haben bei den Oscars. Bei den anderen sehe ich nicht so direkt einen oder den anderen Film, wo ich sage, das ist auf jeden Fall ein Oscar-Kandidat. Aber sehr viele Filme von Cannes dieses Jahr wird auf jeden Fall ins Rennen geschickt und wir werden dann wahrscheinlich eher im Herbst eher wissen oder besser einschätzen können, welche von denen richtig am Ende in Los Angeles die Preise nächstes Jahr gewinnen können.
Der Branchenexperte, Journalist Scott Roxborough vom Hollywood Reporter, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Jederzeit.
Es gibt in Cannes in jedem Jahr Filme jenseits des Wettbewerbs, die sich im Laufe der 12 Tage zum Festival-Liebling entwickeln. Ein solcher Film ist in diesem Jahr Love Me Tender der französischen Regisseurin Anna Cazeneuve-Combet, der in der Reihe Un Certain Regard läuft. Vicky Krieps spielt darin die Anwältin Clémence, die sich von ihrem Mann trennt, auch weil sie romantische Beziehungen mit Frauen hat. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als der Mann das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn beantragt. Seit ihrem internationalen Durchbruch in Der seidene Faden von Paul Thomas Anderson ist die luxemburgisch-deutsche Schauspielerin Vicky Krieps immer wieder zu Gast beim Festival hier in Cannes. 2022 sogar gleich mit zwei Filmen. Als Kaiserin Elisabeth Sissi in Marie Kreutzers Corsage und in Emily Artefs Liebesfilm Mehr denn je. Und im letzten Jahr dann war Vicky Krieps Jurymitglied in der Reihe Un certain regard. Als ich Vicky Krieps auf einer etwas windigen Dachterrasse in Cannes zum Interview getroffen habe, wollte ich daher erst von ihr wissen, ob es sich nach der Jury-Erfahrung im letzten Jahr anders anfühlt, in diesem Jahr wieder als Schauspielerin hier zu sein.
Ja, ich glaube, also ich war ja davor schon, weiß gar nicht, mit vier Filmen hier und dann Jury zu machen, hat mir erlaubt, hinter die Kulissen zu sehen. Und das hat Vor- und Nachteile. Das ist ja, wie man das so kennt, das ist so ein bisschen entzaubert, oft, wenn man hinter Kulissen schaut. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, rücke ich näher an das Leben eines, weiß ich nicht, vielleicht so ein Käufer, Verkäufer. Also so, als sei man mehr so auf dem Boden der Tatsachen, dass es am Ende ja darum geht, Filme zu verkaufen. Auch sie zu zeigen und zu feiern, aber vor allem auch sie zu verkaufen.
Also so ein Perspektivwechsel, weil man weiß, wie andere dann auch über die einzelnen Filme denken und wie die sie sehen.
Ja, das auch. Also was ich meine, ist ein bisschen mehr, dass traurigerweise natürlich unsere Welt hauptsächlich vom Kapitalismus dirigiert ist, also auch die Kunstwelt. Und dass jetzt, wo ich in der Jury war und die Auswahl der Filme gesehen habe, schon auch eine gewisse politische Entscheidung dahinter gesehen habe oder eine kommerzielle. Also ich fange an zu erkennen, was für Filme im Wettbewerb laufen und warum und nicht immer nur, weil es der bessere Film ist oder was für Filme überhaupt hier laufen, aus welchen Ländern und warum man meint, wem damit helfen zu müssen. Und also ja, es ist einfach jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist einfach so ein bisschen ernüchternd, ja.
Ja, man bekommt ja auch hier viel von der Branche mit. Es gibt ja immer täglich diese Branchenmagazine, wo eben viel über Verkäufe geredet wird und so. Wir reden aber jetzt über den Film, in dem Sie die Hauptrolle spielen. Clémence, eine Mutter, die einen jahrelangen Sorgerechtsstreit durchficht, als ihr der Ex-Mann das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn entziehen will, nachdem sie ihm offenbart hat, dass sie Beziehungen zu Frauen hatte. Ich habe gelesen, Sie wollten diese Rolle unbedingt spielen. Warum?
Also das hat mit dem Drehbuch zu tun und dann mit dem Buch. Das alles basiert auf einem Buch, das heißt Love Me Tender von Constance Debré. Und für mich eines der schlagfertigsten Bücher, die ich also in den letzten 10 Jahren gelesen habe. Also ich habe schon beim Drehbuchlesen eine gewisse Ehrlichkeit gespürt in der Sprache, die da wie so ein ätherisches Öl, da die aus diesem da so rausgedrungen ist. Eine Ehrlichkeit, die ich, glaube ich, immer suche mein Leben lang und die nicht viele Leute überhaupt den Mut haben zu leben und auch nicht den Mut haben auszusprechen. Und darum geht der Film auch am Ende. Es ist eine Frau, die den Mut hat, aus ihrer Rolle, die man ihr gegeben hat, als Mensch und als Mutter und als Frau, rauszutreten in eine Rolle als Mensch, die sie gerne einnehmen möchte und für diese Freiheit einen Preis bezahlt.
Und man sieht sie ja sehr viel, wie sie dann versuchen, in diesem System, in das sie reinrutscht, nämlich das der Gerichte, das der Einrichtungen, um das Sorgerecht wiederzubekommen, also wie sie mit diesem Druck umgehen muss, weil sie muss erstmal beweisen, dass sie nicht psychisch labil ist. Wie schwierig war es, eine Frau in diesen Stresssituationen zu spielen, eine Frau, die ja immer versucht, ruhig zu bleiben?
Ja, das war tatsächlich das Schwerste daran. Ich habe auch, glaube ich, 2 Monate gebraucht, um meinen Körper wieder so benutzen zu können wie vorher, weil dieser Schmerz, den sie in sich trägt und den sie ja nicht rauslassen kann. Sie darf ja nicht dagegen gehen, weil dann verliert sie jegliche Chance, das Kind überhaupt wiederzusehen. Und das ist wie so ein jahrelanger Kampf im Stillen, wie so eine Luft anhalten eigentlich. Witzigerweise ähnlich wie andere Filme von mir, also Corsage habe ich auch immer so beschrieben. Hat sich auch so angefühlt, dieses Luftanhalten. Und ich glaube, dass viele Frauen über die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende, diese Luft anhalten mussten und oft den Schmerz spüren mussten, was passiert, wenn man sich traut, den Mund aufzumachen oder halt da rauszutreten, was von einem verlangt wird.
Corsage von Marie Kreuzer, genau, wo Sie Kaiserin Elisabeth gespielt haben. Als Schauspielerin beschäftigen Sie sich ja professionell viel mit anderen Lebenswelten. War es in diesem Fall hilfreich oder vielleicht extra schwierig, selber Mutter zu sein, also selber Erfahrungen zu haben?
Also beides. Das ist natürlich, warum mich dieser Text berührt hat und warum die Härte, von der die Leute sprechen, die da drin sei, ich nicht so gespürt habe. Also ich habe diese Frau und auch das Buch eher so gelesen, dass es alles für mich sehr logische Reaktionen waren auf etwas. Wie sie am Ende, da lässt sie los. Also sie lässt ihr Kind eigentlich los, aber lässt ja eigentlich damit den Kampf los. Und das heißt, ich konnte den Film überhaupt nur so gut verstehen, weil ich selber das erlebt habe, dass ich gemerkt habe, als ich Mutter wurde, wurde mir gesagt, so, jetzt musst du die Rolle der Schauspielerin verlassen und die Rolle der Mutter annehmen. Und das wollte ich nicht. Und es war auch so, dass ich oft viel Kritik erfahren habe, sei es von dem Vater, sei es von den Menschen drumherum, die Lehrer in der Schule, die das kritisiert haben. Und das ist genau der Punkt auch in dem Buch. Nicht nur, dass ich arbeite oder sage, ich möchte eine Karriere machen, gleichzeitig, indem ich Mutter bin, sondern auch noch Kunst. Also noch nicht mal etwas, wo ich viel Geld mit verdiene und wo ich sagen kann, ich verdiene so viel Geld, dass ich dafür das und das kaufen kann. Nein, weil ich an etwas glaube und weil ich finde, dass ich das, was ich da finde und diese Ehrlichkeit meinen Kindern wiedergeben kann und meinen Kindern etwas schenken kann, was viel wertvoller ist, als irgendeine Rolle der Mutter zu spielen, sondern eine Ehrlichkeit. Und dafür wird sie so kritisiert. Und das konnte ich natürlich verstehen, indem ich Mutter bin. Und gleichzeitig habe ich wahrscheinlich deshalb so gelitten. Also ich glaube, meine Zeit am Set damit verbracht, mich um den Jungen zu kümmern und dass es ihm gut geht und alles zu machen, dass er in jeder Szene keinen Schmerz fühlt oder das nicht merkt, dass ich traurig bin. Und genau diesen Kampf, den durchsteht sie ja auch.
Sie sind in 4 Sprachen mindestens zu Hause, im Deutschen, im Englischen, im Französischen und im Luxemburgischen. Wenn man sich Ihre Filmografie ansieht, dann wechseln Sie zwischen den Ländern immer wieder hin und her. Sie haben, wie schon erwähnt, Kaiserin Elisabeth gespielt in Corsage, dann mit Emily Artef gearbeitet, haben im Western von Viggo Mortensen The Dead Don't Hurt gespielt, jetzt in einer französischen Produktion. Warum ist es Ihnen wichtig, in verschiedenen Sprachen und Ländern und auch Genres zu arbeiten?
Ich glaube an die Völkerfreundschaft. Nein, aber Europa. Und ich liebe diese Möglichkeit, dass man das darf. Das hat auch damit zu tun, dass ich mir das sehr früh einfach genommen habe. Also mir wurde gesagt, als ich anfing, nein, du hast zu viel Akzent im Französischen. Oder sogar, als ich aus Luxemburg kam, war mein Akzent im Deutschen auch nicht gut genug. Und also immer hörte ich die ganze Zeit, es geht um den Akzent. Und man muss dann einen Coach nehmen und den Akzent perfekt trainieren. Und ich sah das überhaupt nicht ein, weil ich fand, das ist Teil meiner Identität und auch Teil unserer aller Identität, weil wir in einer Welt leben, wo immer mehr Sprachen gesprochen werden und immer mehr Akzente zu hören sind. Und wenn dadurch eine gewisse Merkwürdigkeit entsteht der Figur, eine Entrücktheit, dann ist es ja genau die Entrücktheit, die ich suche in meiner Arbeit. Es geht mir darum, Menschen zu zeigen, die echte Menschen sind. Und die echten Menschen sind meistens mehr entrückt als hingerückt. Also, ja.
Gleichzeitig scheinen Sie sich ja auch dem deutschen Filmschaffen sehr verbunden zu fühlen. Sie sind Präsidentin der Deutschen Filmakademie zusammen mit Florian Gallenberger. Vielleicht eine große Frage, aber was wünschen Sie sich für den deutschen Film?
Also irgendwie mehr Ehrlichkeit, weil ich finde, dass die deutsche Sprache, immer wenn ich sie spreche und immer wenn ich sie höre, trägt eine unglaubliche Kraft in sich. Und komischerweise spüre ich das nicht in den deutschen Filmen, sondern oft so eine verwaschene Unehrlichkeit, weil man sich nicht traut vielleicht, weil man Angst hat, es falsch zu machen. Das geht los mit der Finanzierung, mit den Drehbüchern. Die werden geschliffen und damit die irgendjemandem gefallen. Da gibt es 5 Personen, die mitreden und alle wollen irgendwie gehört werden. Und dieses Gefallen wollen, wahrscheinlich kommt das daher, dass wir Angst haben, aus der Geschichte heraus, ne, falsch verstanden zu werden oder dass man auf der falschen Seite stehen würde. Oder das macht schon alles Sinn. Aber ich wünsche mir das einfach für das deutsche Kino, weil ich glaube, dass es möglich ist. Und wenn ich mit den Leuten rede und wenn ich sehe, wer diese Menschen sind, das ist alles da. Wir haben ganz, ganz tolle Filmemacher in Deutschland. Aber aus irgendeinem Grund ist da so der Deckel drauf.
Das sagt die Schauspielerin Vicky Krieb. Sie ist hier in Cannes Hauptdarstellerin im Film Love Me Tender. Wir senden vom 78. Filmfestival in Cannes und langsam tröpfeln die Nachrichten von draußen hier herein in den Festivalpalais. Der Strom geht wieder nach 5 Stunden Stromausfall, ist also auch der Rest von Cannes wieder beleuchtet. Hier im Festivalpalais gibt es ja eine eigene Stromzufuhr, deswegen konnten wir jetzt auch die ganze Zeit senden. So, und jetzt können wir uns auf die Filme konzentrieren. Wir wollen Tacheles reden. Wer sind die Anwärterinnen und Anwärter für die Goldene Palme und warum, für welches Kino stehen diese Filme und so weiter. Bei mir im Studio sitzen weiterhin Anke Lewicke und Patrick Welinski. Wir sollten noch mal einen Blick auf die US-amerikanischen Filme werfen. Es gibt ja einige. Wes Anderson, Ari Aster haben eher enttäuscht. Gestern hatte dann The Mastermind von Kelly Reichardt Premiere als letzter Wettbewerbsfilm. Reichardt ist ja bekannt dafür, das amerikanische Genre-Kino leise, klug, radikal umzuschreiben. Gilt das auch für diesen neuen Film?
Ja, das würde ich schon sagen. Also für mich kriegt der Film die Palme meines Herzens. Ich habe mich sehr wirklich intelligent, aber auch unterhalten gefühlt. Das ist ja die Geschichte, die in den 60er Jahren spielt. Ein Ehemann, Vater zweier Kinder, irgendwie so ein Loser, die Eltern sind reich. Er begeht einen Bilddiebstahl. Er stellt 4 Gemälde, abstrakte Gemälde. Und dann muss er fliehen, dann wird der Film zum Roadmovie. Und in Wirklichkeit erzählt dieser Film eigentlich von der Identitätskrise Amerikas. Da hast du die Hippie-Bewegung, auf der anderen Seite das Establishment. Und unsere Hauptfigur, der fühlt sich von beiden Richtungen nicht angesprochen. Er driftet da vor sich hin, er kann gar nicht eingehen. Und für mich war das ein super Abschlussfilm eines Festivals, weil was haben wir die letzten 10 Tage nichts anderes gemacht, außer Bilder stehlen. Ja, wir haben Bilder gestohlen, die wir jetzt mitnehmen werden. Also wirklich ein sehr schöner, ja, letztendlich fast schon Auftrumpfen von Kelly Reichardt, die ja immer so eine stille Regisseurin ist. Hat mir gut gefallen.
Springen wir vom letzten Wettbewerbsfilm zum ersten Wettbewerbsfilm, über den wir auch in der letzten Woche schon gesprochen haben. Aber wir müssen noch mal über ihn sprechen. Mascha Schelinski, ihr Film In die Sonne schauen. Denn der wird sehr, sehr hoch gehandelt bei den Kritikern. Er hat die Messlatte spürbar hochgelegt. Anke, ist das ein Werk, das heute Abend ausgezeichnet wird?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich erinnere mich noch, Mascha Schelinski war ja letzte Woche hier zum Interview da und ich habe sie oben abgeholt und es wollten ständig Menschen Selfies mit ihr machen, also weil sie einfach mitbekommen haben, das ist die deutsche Regisseurin, das ist ein Talent. Und zu dem Film selbst, das ist einer der Filme, den könnte ich mir jetzt direkt wieder anschauen, weil es doch so viel zu entdecken gibt, also wie sie diese 4 Frauengeschichten aus 4 Epochen so sinnlich miteinander verknüpft, dass ich auf einmal im Deutschen Kaiserreich bin, dann aber auch wieder im Deutschland der Gegenwart. Und ich musste noch mal über den Titel so nachdenken, In die Sonne schauen, weil wenn man in die Sonne schaut, sieht man ja erstmal nichts. Aber dann ist man so geblendet und sieht die Welt auf einmal noch mal anders. Und ich frage mich, ob das nicht genau diese Erfahrung ist, die diese 4 Frauen machen.
Ich musste gerade bei dem Interview mit Vicky Krieps auch an Mascha Schelinski denken und Vicky Krieps Aussage, die deutschen Filme sind so geschliffen und wollen häufig gefallen. Das kann man ja von dem Schelinski-Film irgendwie nicht sagen, oder,
Patrick? Nein, ganz und gar nicht. Deshalb ist ja überhaupt ein Wunder, dass er entstanden ist. Über 5 Jahre. Also man wundert sich, dass dieser Film wirklich aus Deutschland kommt und nicht Etikettenschwindel betrieben wird. Sie steht ja auch für die neue Generation von Autoren, Filmerinnen, die dieses Festival dieses Jahr eingeladen hat in den Wettbewerb. Und es wäre schön, wenn die Jury unter der Präsidentschaft von Juliette Binoche sagt, auch diese Stimmen, die jetzt neu sind, die noch nicht die etablierten Autoren, Filmerinnen sind, auch die sollte man mit Preisen bedenken. Ich könnte mir einen Preis auf jeden Fall vorstellen.
Es gibt ja 7 Regisseurinnen, die in diesem Jahr im Wettbewerb vertreten waren. Anke, gab es da irgendwie Gemeinsamkeiten, irgendwie auch sowas wie einen weiblichen Blick, oder kann man das nicht verallgemeinern?
Na, ich würde schon sagen, dass Frauen ihre Kameras anders und woanders hinstellen. Und ich finde das ganz bemerkenswert. Bei Schelinski geht es ja darum, dass diese 4 Frauen aus 4 verschiedenen Epochen jeweils eben die Geschichte der anderen weitererzählen, also die Traumata aufgreifen, aber auch die schönen Erlebnisse. Und ich hatte das Gefühl, das machen auch die anderen Filme. Das sind alles so Schwestern im Geiste hier, die wir kennengelernt haben. Und da fand ich es dann ganz interessant, auch nochmal Die My Heart von Lynn Ramsey zu sehen, weil der Film spielt auch in einem einsamen Haus, in einem abgelegenen Wald. Auch dieses Haus hat Geschichten, Familiengeschichten in sich. Und da landet die Figur von Jennifer Lawrence Grace. Und sie soll einfach das biedere Hausfrauendasein einer Amerikanerin führen. Das ist ihr aber zu langweilig. Und ja, sie verhext sich selbst. Und dieser Film wird zu einem sehr eigenwilligen Horrorfilm, wo Depressionen doch ziemliche Gestalt annehmen, auch in sehr bizarrer Form. Und wie das eben gespielt wird von Jennifer Lawrence, da könnte ich mir das auch vorstellen.
Ja, ich finde interessant, dass im Mittelpunkt vor allem aus den Filmen bei Regisseurinnen vor allem junge Hauptfiguren sind, junge Frauen, die auf der Suche sind nach Familie, auch wenn sie nicht haben oder wenn sie sie haben, was macht sie aus? Romeria ist auch so ein Beispiel von der Berlinale-Gewinnerin Carla Simon. Da geht es um eine 18-Jährige, die will wissen, was ist mit meinen Eltern passiert, die sie nie kennengelernt haben. Also die Frage Vergangenheit, welche Versionen gibt es? Das ist auch ein Thema, das sich durch diese Filme zieht. Auch bei Mascha Schelinski ist das ein Thema. Also auch ein sehr selbstbewusster Auftritt der Regisseurinnen und ihrer Filme hier.
Also das war irgendwie so ein Thema, was sich durchzog. Die Frauenfiguren, anderer Komplex waren die politischen Filme, das Leben in einem Terrorsystem. Ein Film, der einem da einfällt, ist natürlich Jafar Panahi, A Simple Accident. Patrick, hat der heute Abend eine Chance?
Ja, auf jeden Fall. Also der Film, also die letzte Szene dieses Films, die wir nicht verraten werden, die hat mich in meinen Kinosessel förmlich wirklich reingehauen. Man wagt ja nicht zu atmen. Man fragt sich auch, wie er das geschafft hat. Mit einem ganz kleinen, simpel arrangierten, letztendlich minimalistischen Film über eine Gruppe von Menschen, die ihren Peiniger aus dem Gefängnis erkennen und ihn kidnappen. Und daraus macht Jafar Panahi übrigens auch humorvoll, das muss man ihm mal hoch anrechnen, eine Frage, eine Meditation über die Frage, können wir uns rächen? Können wir diesem Mann etwas antun? Und vor allem folgt daraus Gerechtigkeit. Und wie wütend das Ganze nochmal ist, das spürt man auch ihn, ja, mit der ganzen Wut, dass dieses System nicht funktioniert, dass es nicht besser wird. Das ist ein Film, der politisch ist, aber der auch die filmischen Mittel nutzt, um diese politische Aussage letztendlich zu transportieren.
Wieder ein starker iranischer Regisseur, Anke.
Ja, ich wollte noch sagen, dass es aber auch gleichzeitig ein ziemlich humanistischer Film ist, der eben auch die Frage aufwirft, was macht uns zu Menschen? Und er stellt sich dadurch, wie er diese Frage beantwortet, auch wirklich gegen das Regime. Also das rechne ich ihm als Geste unheimlich hoch an. Hm.
Es gibt auch noch zwei andere Filme, einmal Sergei Losnitzer mit Two Prosecutors, bei dem es auch um Terror geht in der Zeit des Stalinismus, und dann noch Kleber Mendonça Filhos Film, über der in der brasilianischen Diktatur spielt. Was habt ihr für eine Einschätzung? Hat einer von denen eine Chance heute?
Beide, würde ich fast schon sagen. Also wenn ich mal den Brasilianer kurz übernehmen könnte, das ist ein Film erstmal auch, der im Dialog mit der Kinogeschichte ist. Der ist auf CinemaScope gedreht. Es wird zitiert, die Abenteuerfilme von Jean-Paul Belmondo, aber auch Der weiße Hai. Es ist die Geschichte letztendlich eines Mannes, der nach Recife kommt, in die Stadt. Er flieht, er ist ein Geheimagent, will aber wirklich Kontakt zu seinem Sohn, ja, der alleine aufwächst, beim Großvater aufbauen. Und wir merken erst mit der Zeit, dass der Film eigentlich aus der Perspektive des Sohnes erzählt ist. Der fragt, wieso haben sich die Erwachsenen während der Militärdiktatur so verhalten? Und mit diesem Spiel des Kinos war der schon außergewöhnlich, dieser Film.
Ja, aber auch Zwei Staatsanwälte von Losnitzer, der ist visuell ja völlig anders, also eher ganz stilisiert, minimalistisch, zurückgenommen. Wir sind mit im Gefängnis, es geht wie bei Jafar Panahi um Folter, wie damit umgegangen wird. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie in diesen kalten Gefängnisräumen, aber auch in den ganzen Büros, wo wir in der Verwaltung sind, einfach Putin und sein Russland mitschwingt. Also das ist auch ein sehr, sehr gegenwärtiger Film.
Dann sollten wir vielleicht noch einen Film erwähnen, der dem auch ganz gute Chancen eingeräumt werden. Joachim Triers neuer Film Sentimental Value. Was meint ihr?
Ist einer der großen Favoriten, muss man sagen. Es ist wieder eine Geschichte über eine Familie, wo der Vater eigentlich Regisseur werden sollte und seine Töchter nicht aufwachsen sieht. Und dann will er einen Film drehen, und dieser Film ist nichts weiter als eine Idee von Kommunikation mit den Töchtern, eine Sprache zu finden. Der Film ist angesiedelt irgendwo zwischen Tschechow und Bergmann und hat natürlich auch der kommuniziert mit der Filmgeschichte und der Kunst und der Frage, was gibt man auf, wenn man sein Leben in die Kunst legt, und was verliert man, aber was kann man auch gewinnen?
Ja, und das Kino hier, also das Drehbuch, hat ja auch heilende Wirkung für die Familie. Also das, finde ich, ist dann vielleicht auch nochmal ein schöner Schlusssatz von so einem Festival, wo man sagen kann, ja, Kunst kann uns helfen, Kunst bringt uns näher, durch Kunst können wir miteinander kommunizieren. Das haben wir doch hier die ganze Zeit gemacht, 10 Tage lang mit 22 Filmen.
So ist es.
So, jetzt haben wir aber vermutet, was welcher Film eine Palme gewinnen könnte. Was ist eure Vermutung, wem wird Juliette Binoche als Jurypräsidentin heute Abend die Goldene Palme überreichen?
Ich bin wirklich ratlos. Ich kann das überhaupt nicht sagen, weil alle Filme haben so ihren eigenen Reiz. Es gab, wie Patrick schon gesagt hat, nicht den einzelnen Überflieger. Ich bin total gespannt.
Also ich würde mein Geld wahrscheinlich auf Joachim Trier setzen, aber ich würde mich schon freuen, wenn ich einen Iraner auf der Bühne sehe und der eine goldene Palme in den Händen hält. Und wir wissen auch wen, Jafar Panahi natürlich.
Genau, vor allem nach letztem Jahr, als Mohammed Rasoulov einen Ehrenpreis, einen selbstgebastelten Zettel in die Hand gedrückt kriegte und keine richtige Palme. So, Anke Lewicke und Patrick Wilinski mit ihren Vermutungen zur goldenen Palme hier bei den 78. Filmfestspielen von Cannes. Mehr wissen wir heute Abend dann. Und eine Analyse der Preise, die gibt es bei uns im Programm vom Deutschlandfunk Kultur nach 23 Uhr in der Sendung Fazit. Wenn wir über die deutsche Beteiligung im Programm von Cannes in diesem Jahr sprechen, dann geht es vor allem um drei Namen. Christian Petzold, Fatih Akin und Mascha Schelinski, die mit ihrem Film In die Sonne schauen ein Kritikerliebling im Wettbewerb ist. Es gibt aber auch noch andere deutsche Beteiligungen, nämlich die von ProduzentInnen. Janine Jakowski ist zusammen mit Maren Ade Mitbegründerin der Produktionsfirma Komplizenfilm. Immer wieder ist die Firma mit ihren Filmen bei großen Festivals. In diesem Jahr sind sie Co-Produzenten bei zwei Filmen. Dem Film Yes des israelischen Regisseurs Nadav Lapid, der in der Quinzaine läuft, und Joachim Triers Sentimental Value im Wettbewerb. Wie aufregend das ist mit zwei Filmen, davon hat sie mir im Gespräch eingangs erzählt.
Es ist halt einfach magisch, diese roten Treppen hochzugehen und mit diesen Autos vorzufahren. Das ist schon immer ein wirklich sehr spezieller Moment.
Joachim Triers letzter Film, Der schlimmste Mensch der Welt, lief auch hier in Cannes, ging dann für Norwegen ins Oscar-Rennen. Zu dem Zeitpunkt, habe ich gelesen, hat er mit diesem neuen Film jetzt angefangen. Wie viel Druck geht denn damit einher für ein nächstes Projekt? Auch für Sie als Produzentin?
Ich glaube, das ist tatsächlich von Filmemacher zu Filmemacher sehr, sehr unterschiedlich. Also dieser Film hier ist ein sehr persönlicher Film. Das ist bestimmt eine Geschichte, die schon lange in Joachim Trier geschlummert hat. Joachim Trier war ja schon oft hier in Cannes. Ich hoffe mal, dass der Druck mit der Zeit ein bisschen abnimmt, tatsächlich.
Ja, und was hat Sie jetzt am fertigen Film überzeugt, dass es eine gute Entscheidung war, einzusteigen?
Ja, der Film ist wahnsinnig toll erzählt. Es ist tatsächlich, ich würde fast sagen, sein komplexester Film, weil er halt wirklich sich über drei Generationen spannt. Und ich finde, bei ihm, es wirkt so alles immer so wahnsinnig leicht. Also die komplexesten Dinge, die komplexesten Familienkonstellationen wirken sehr leicht. Und auch wenn komplexe, schwere Sachen, traurige Sachen auch erzählt werden, wirkt der Film am Ende wie eine warme Umarmung. Also man geht sehr beglückt aus diesem Film raus.
Sie waren schon mit vielen Filmen, wie ich sagte, in Cannes, mit Nuri Bilge Ceylans auf trockenen Gräsern, mit Corsage von Marie Kreuzer, natürlich auch mit Toni Erdmann von Maren Ade. Welche Karrieren nehmen die Filme, wenn sie hier waren? Ist das messbar irgendwie?
Ja, absolut. Es ist tatsächlich messbar. Wir hatten zum Beispiel einen Film, der vorab ins Certe Regard eingeladen worden ist. Und da gab es schon ein Preisrennen für die französischen Verleiher. Und dann kam am letzten Abend noch vor der Pressemitteilung die Einladung in den Wettbewerb. Und die Preise haben sich verzehnfacht tatsächlich. Also es ist tatsächlich sogar nicht nur das Festival messbar, sondern auch die verschiedenen Sektionen. Also es ist schon so, dass das Festival in Cannes ganz besonders darauf achtet, dass die Filme nach dem Festival eine lange, große Karriere machen. Also dass die Filme in Richtung Preise, Festivals weiterhin ein langes Leben haben tatsächlich.
Also das heißt, gerade so internationale Arthouse-Produktion, ist das für die dann auch so eine Art Währung, wenn sie auf einem großen Festival wie Cannes laufen?
Absolut, das ist total essentiell wichtig, damit diese Filme dann die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen, um dann halt tatsächlich verkauft zu werden, in viele Länder Kinostarts zu bekommen und dann auch natürlich in diese Awards-Season einzutauchen, die sich dann ja gegen Herbst so langsam anbahnt.
Dann waren Sie noch mit einem anderen Film in Cannes, mit Yes, der läuft in der Quinzaine, ein Film, der nach dem 7. Oktober entstanden ist. Was hat Sie an dem Projekt überzeugt? Also jenseits dessen, dass Sie schon sehr lange mit Nadav Lapid zusammenarbeiten, aber auch inhaltlich.
Genau, das wollte ich gerade erzählen. Das ist der dritte Film, den wir tatsächlich mit Nadav machen oder mit ihm co-produzieren. Wir schätzen ihn sehr als Filmemacher, aber auch als Menschen. Und das Projekt gab es schon vor dem 7. Oktober und hat sich aber dann mit den Ereignissen total verändert. Ist eine wahnsinnig starke, freie, wilde Stimme im israelischen Kino. Nadav ist ein sehr politischer Regisseur, der voller Wut einfach auch Missstände aufzeigt, die wichtig sind zu sehen. Es ist einfach wichtig, dass wir da hinschauen, dass wir in diese Gesellschaft reinschauen, mit der ja Deutschland verbunden ist, wo aber einfach wahnsinnige Ungerechtigkeiten und eine wahnsinnige Brutalität gerade im Moment vorherrscht. Und dass wir da nicht wegschauen, dass wir da in der ganzen Komplexität, die diese Situation mit sich bringt, dass wir da hinschauen.
Wie schwierig ist es denn inzwischen geworden, ein israelisches Projekt zu finanzieren? Also das ist eine Koproduktion zwischen Frankreich, Israel, Zypern und Deutschland.
Das ist tatsächlich sehr anspruchsvoll. Also vor dem 7. oder auch vor dem Krieg, den wiederum Israel gegen Gaza führt, gab es sehr verlässliche Finanzierungswege eigentlich, weil ich glaube, Deutschland sich immer verpflichtet gefühlt hat, auch Projekte aus Israel zu fördern und weil natürlich auch aus Israel viele spannende Filmemacher kommen. Das wird immer schwieriger tatsächlich, ne? Weil viele Leute auch eine gewisse Angst haben, eine Position einzunehmen. Überhaupt irgendeine Position einzunehmen ist natürlich, damit macht man sich gerade in Deutschland natürlich auch angreifbar. Das heißt, es ist nicht einfach und auf der einen Seite, bei diesem Projekt ist es jetzt wirklich so, Nadav kommt aus Israel und ich glaube, dadurch, dass er aus Israel kommt, hat er auch die Legitimation, die Umstände, die dort herrschen, wirklich zu kritisieren. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, dass nicht alle israelischen Bürger einverstanden sind mit dem, was die Regierung Netanyahu da macht.
Es ist ja wohl auch so, dass in Israel selber die israelische Filmförderung immer mehr unter Druck gerät, dass sie immer mehr von der rechtsgerichteten Regierung kontrolliert wird. Wie nehmen Sie die Veränderungen wahr, was die israelische Filmförderung angeht?
Sie ist absolut spürbar und tatsächlich ist Nadav aus Israel weggezogen nach Frankreich, weil er einfach als kritischer Filmemacher, der sich mit der Situation in Israel wirklich kritisch auseinandersetzt, dort nicht mehr gefördert wird und dort auch Repressalien tatsächlich zu befürchten hat.
Im letzten Jahr oder in diesem Jahr ist Mohammed Rasulovs Film für Deutschland ins Oscar-Rennen gegangen, war auch mehrfach für den Deutschen Filmpreis nominiert. Den Film haben Sie nun nicht produziert, aber helfen solche Projekte in der Diskussion, was ein deutscher Film ist? Also ist das ein Schritt, dass die Internationalisierung der deutschen Filmbranche irgendwie mehr auch so wahrgenommen wird?
Das hoffe ich sehr. Also ich bin ja sehr für die Internationalisierung des deutschen Films tatsächlich. Und ich glaube, zum Beispiel Wim Wenders ist für Japan ja auch ins Oscar-Rennen gegangen. Also das heißt, es ist durchaus so, dass das öfter vorkommt, ne? Die Nationalität eines Filmes bezieht sich vor allen Dingen auf die Finanzierung, wo die Hauptfinanzierung herkommt. Also das heißt, auch wenn ich einen ausländischen Regisseur, der nicht deutsch ist, für ein Projekt engagiere, dann wäre das theoretisch ein deutscher Film. Es ist nicht das einzige Kriterium, aber das ist eines der Hauptkriterien. Und auch als deutsche Produzentin fühle ich mich der internationalen Filmwelt sehr verpflichtet und ich wünsche mir da einfach eine Internationalisierung. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt, dass Sprache immer weniger wichtig wird in Serien, in Filmen. Und das ist etwas, was ich wirklich liebe, weil ich mag keine Synchronfassung. Ich möchte die originalen Stimmen hören. Ich wünschte, wir würden uns mehr in diese Richtung begeben. Und ich glaube, bei so einem Film wie von Mohammed Rasulov, da kann man nichts gegen sagen tatsächlich. Yeah, yeah. Insofern glaube ich, hoffe ich, dass das hilft.
Ich stelle immer wieder fest, dass es so ganz unterschiedliche Kann-Erfahrungen gibt, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Wir Journalisten gehen ins Kino, führen Interviews, Verleiher treffen sich mit Marktleuten. Wie sieht eigentlich Ihre Kann-Erfahrung aus, wenn Sie hier sind als Produzentin, also jenseits der Premieren, für die Sie auch gekommen sind?
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir hier mit einem Team von 6 Personen sind, die alle für uns arbeiten. Mein Kollege Jonas und ich, wir sind die beiden Produzenten, die sich um Filme kümmern. Unser Tag fängt relativ früh an und unser Tag ist im halbstündigen Terminen durchgetaktet tatsächlich. Also es fängt um 9 Uhr morgens an und es sind keine privaten Plaudereien, die da stattfinden, sondern es geht tatsächlich um Projekte und es ist tatsächlich so, dass wir im Jahr mit 2-3 Projekten Minimum im Gepäck wieder nach Hause fahren. Also das heißt, für uns als Produktionsfirma lohnt sich das tatsächlich, hier hinzukommen. Wir machen hier Deals, wir verkaufen hier Filme, wir finanzieren hier, wir finden neue Projekte mit neuen Kollegen, wir erfahren wahnsinnig viele Insider-Informationen, wo sich in welchem Wand was tut. Insofern kann für uns immer wahnsinnig wichtig.
Das sagt die deutsche Produzentin Janine Jakowski. Ihre Firma Komplizenfilm hat die beiden Filme Sentimental Value von Joachim Trier und Yes von Nadav Lapid hier in Cannes im Festival koproduziert. Bei den Filmen, die in diesem Jahr in Cannes gelaufen sind, müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis sie nach Deutschland kommen. Wir wenden uns jetzt aber einem Film zu, der nichts mit Cannes zu tun hat und den Sie schon jetzt sehen können, und zwar beim Streamingdienst Apple TV+. Ein Dokumentarfilm, der mich sehr beeindruckt hat. Deaf President Now heißt er und ist eine Zusammenarbeit vom Oscar-Preisträger Davis Guggenheim und dem Regisseur und gehörlosen Aktivisten Niall DiMarco. Ich konnte mich per Videokonferenz mit Davis Guggenheim unterhalten. Zuletzt hat der Regisseur einen ebenso beeindruckenden Dokumentarfilm über Schauspieler Michael J. Fox und dessen Parkinson-Erkrankung gemacht. Nun erzählt Deaf President Now die Geschichte einer Bürgerrechtsbewegung, von der die meisten Menschen noch nie gehört haben. Die von gehörlosen Studenten in Washington, D.C.
Es ist ein Film über 8 turbulente Tage an der Gallaudet University in Washington, D.C. im Jahr 1988. Gehörlose Studenten kämpften für ihre Bürgerrechte. Als sie mit dem Film begannen, dachten sie, er würde jemals in einer politischen Atmosphäre in den USA veröffentlicht werden, in der Universitäten um ihre akademische Freiheit und ihre Finanzierung kämpfen müssen?
When we were editing the movie, we would finish editing and go home and then see the.
Als wir im Schnitt waren, haben wir die ganzen Bilder im Fernsehen gesehen. Hier in L.A. hat die Polizei Proteste zerschlagen und Tränengas eingesetzt. Es war wirklich schlimm. Es wirkte wie ein Echo der Zeit, von der unser Film erzählt.
Seemed like an echo of the time during our movie. And
ich habe das Gefühl, dass wir in Amerika Protest verlernt haben, für das zu kämpfen, woran wir glauben. Die Menschen machen das schon noch, aber auf sehr rücksichtslose und gewaltvolle Art, auf beiden Seiten. Dabei brauchen wir hier in Amerika Protest gerade mehr als je zuvor.
Natürlich ist es ein Film über ein historisches Ereignis, aber wären Sie heute angesichts der jetzigen Atmosphäre anders an den Film herangegangen?
Ehrlich gesagt, nein. Die Geschichte dieser 4 20-Jährigen ist einfach außergewöhnlich. Den einen Tag überlegen sie noch, wie sie ihren Spring Break verbringen wollen, und plötzlich müssen sie Anführer werden, müssen zusammenarbeiten, obwohl sich nicht alle von ihnen gut leiden können. Und innerhalb einer Woche müssen sie zusammen die Welt davon überzeugen, dass sie Recht haben. Das ist für sich genommen schon eine unglaubliche Geschichte, und im heutigen politischen Klima hat sie natürlich eine besondere Resonanz.
Anyway, but with this political climate, it has more resonance, I think.
Sie haben die 4 Personen erwähnt, die die Proteste 1988 angeführt haben. Sie haben sie für den Film auch nochmal interviewt. Für diejenigen, die nicht so vertraut sind mit diesen Protesten. Der Auslöser war, dass wieder einmal eine Hörende als Unipräsidentin gewählt wurde, Elizabeth Zinser. Sie beherrschte nicht einmal die Gebärdensprache. War das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte?
Abraham Lincoln hat diese Uni gegründet. In ihrer 124-jährigen Geschichte hatte sie nie einen gehörlosen Präsidenten. Die Studierenden sollten hier die amerikanische Gebärdensprache lernen, aber im Verwaltungsgebäude konnte sie keiner, viele Lehrer auch nicht. Es ging nicht nur um das Symbol eines gehörlosen Präsidenten, sondern ganz konkret um die Frage, wie die Studierenden funktionieren, wenn die Präsidentin der Uni ihre Sprache nicht spricht und ihre Kultur nicht versteht.
This symbolic thing of a president. It was like, how do we function as students without a president who can talk to us and could understand our culture?
Die Studierenden hatten schon sehr lange diplomatisch Druck ausgeübt. Das ist nicht im Film, aber den Studierenden wurde zum Beispiel versprochen, dass es eine Ankündigung in der Turnhalle geben werde. Aber stattdessen wurde einfach nur mitten auf dem Campus eine Kiste mit einer Pressemitteilung drin aufgestellt, in der stand, dass die Uni wieder einen hörenden Präsidenten bekommt. Das ist der Punkt, an dem die Studierenden sagen, wir müssen was tun. Also kaufen sie Fahrradschlösser und verschließen jeden Eingang zur Uni und lassen keinen mehr rein oder raus, bis sie einen gehörlosen Präsidenten bekommen.
Every entrance to their school and they won't let anyone in or out until they get a deaf president.
Alles fand also im Jahr 1988 statt. Das war viele Jahre, nachdem die Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 1960er Jahren Fahrt aufgenommen hatte. Warum hat es bis 1988 gedauert, bis die Gehörlosen auf die Straße gingen?
Von Gehörlosen habe ich erfahren, dass die Gehörlosenkultur besonders isoliert war. Deshalb kam diese Protesttradition, über die wir gesprochen haben, einfach später auf dem Campus an. Zu der Zeit war auch gerade ein Präsident zurückgetreten. Das war wie eine Eruption.
Sie haben viel historisches Filmmaterial verwendet. Wo haben Sie es gefunden und was war Ihre Reaktion, als Sie es gefunden hatten?
We didn't know if there was good archival, and we went to the university, and this archivist had held everything.
Wir wussten nicht, ob es gutes Archivmaterial geben würde. Aber ein Archivar der Uni hatte alles aufbewahrt, viele verstaubte Videokassetten. Sie sind von einem gehörlosen Aufsichtsratsmitglied, der Fernsehsendungen aufgenommen hat. Einiges Material ist ziemlich unscharf, aber trotzdem so gut. Als wir das Material damals angesehen haben, dachten wir nur, das ist so direkt, so dringlich. Was, wenn sich der Film nur um diese 8 Tage dreht? Weil aus dieser Zeit hatten wir das Material. Und wenn man sich den Film jetzt ansieht, ist es einfach unglaublich, wo die Kamera überall dabei ist.
Ja, und es ist interessant, dass es auch so viel Material von den 4 führenden Aktivisten gab, auch ihre Streitigkeiten untereinander. Haben die 4 das Material zur Verfügung gestellt? Und wie offen haben die 4 auch über die jeweils anderen geredet, als sie sie interviewt haben?
They provided a lot of home movies and personal photographs.
Sie haben uns viele private Videos und Fotos zur Verfügung gestellt. Wir haben überlegt, einen Film wie The Breakfast Club zu machen, in dem es um diese 4 Menschen geht, die einfach zusammengewürfelt werden. Jerry und Greg mochten sich beispielsweise überhaupt nicht. Und so spannend dieser Konflikt ist, wenn sie was erreichen wollten, mussten sie zusammenarbeiten. Sie sind so lustig, so einnehmend und persönlich, einfach so menschlich.
There's a funny thing where my co-director, who's deaf,
als mein Co-Regisseur, der auch gehörlos ist, mit ihnen gesprochen hat, meinten sie, ja, es war alles total einfach, wir sind super ausgekommen. Und weil er auch auf die Gallaudet gegangen ist, wusste er, das stimmt nicht. Also schlug er vor, sie einzeln zu interviewen. Und als wir das gemacht haben, wurde klar, die haben sich überhaupt nicht verstanden. Auch heute noch nicht.
Some of them are still holding grudges.
Interessant, es hat also ein wenig Arbeit gekostet, sie zum Reden zu bringen. Wie Sie erwähnten, Sie haben einen Co-Regisseur, Niall DeMarco. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Hörenden und Gehörlosen. In Ihrem Film geht es darum, dass die Hörenden die Perspektive der Gehörlosen nicht wirklich verstehen wollen und können. Inwieweit war das auch ein Thema, das Sie während der Arbeit an dem Film diskutiert haben?
Niall sagte einmal, kein Film über uns ohne uns. Aber ich glaube, in Hollywood ist das oft so, egal worum es geht. Es gibt zum Beispiel so viele gut gemeinte Filme von Weißen über Afroamerikaner. Das ist Niles erster Dokumentarfilm als Regisseur und er hat wirklich jahrelang dafür gekämpft, diesen Film zu machen. Ich sehe mich da eher als die Hebamme, die ihm geholfen hat, sein Baby zur Welt zu bringen.
Es gibt ein spezielles Sounddesign, das Sie entwickelt haben für den Film Visual Noise. Wie sehr wollten Sie dadurch die Erfahrungen von Gehörlosen einbeziehen?
Das war am spannendsten, weil vieles, was wir hier machen, noch nie zuvor in einem Film gemacht wurde. Ich musste viel von Niall lernen. Sein Bruder ist auch gehörlos und DJ und er hat diese riesigen Lautsprecher mit großen Subwoofern. Er sagt, Leute denken, nur weil wir gehörlos sind, erleben wir keine Geräusche. Aber das tun wir. Wenn er Auto fährt, sieht er den Spiegel vibrieren und daran erkennt er, wenn ein LKW kommt. Er spürt die Vibrationen.
And he knows a truck is coming by. He talks about feeling the vibration.
Das ist das Erleben eines Gehörlosen und ich bin stolz, wie der Film zwischen diesen beiden Welten, also der der Hörenden und der der Gehörlosen, hin und her schneidet, sodass er bei allen Zuschauern gleichermaßen Unbehagen auslöst.
So both audiences are uncomfortable.
Ich möchte noch mal zur heutigen Situation kommen. Präsident Trump hat versucht, die Finanzmittel für so viele US-amerikanische Universitäten zu streichen. Die Gallaudet University erhält $140 Millionen an Bundesmitteln. Was ist dort der Stand der Dinge?
Ich glaube, alle haben Angst. Gallaudet geht es im Moment erstmal gut, aber ja, im Moment. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, viele versuchen jetzt gerade einfach nur durchzuhalten und ich hoffe, dass sich die Lage nach den Midterm-Wahlen ändert, weil wirklich alle unzufrieden sind gerade.
In Ihrem Film geht es um den Kampf für Bürgerrechte. Wie sehr fürchtet die gehörlose Community nun, dass diese Bürgerrechte in Gefahr sind?
Die Leute haben Angst um den ADA, den Americans with Disabilities Act. Dieses Gesetz wurde direkt nach den Ereignissen im Film verabschiedet. Der Disabilities Act hat alles verändert. Gehwege wurden barrierearm gestaltet, Colleges mussten barrierefrei werden. Das Gesetz wurde zwar nicht immer konsequent durchgesetzt, aber es sollte Gleichberechtigung für alle bringen. Ich glaube, die Menschen fürchten jetzt um dieses Gesetz. Gallaudet scheint erstmal sicher zu sein, aber Sorgen machen sich alle, ich auch.
Der Regisseur Davis Guggenheim, der Dokumentarfilm Deaf President Now ist beim Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen.